Oh mein Gott, Party People, yeah, neue Folge Gstätten Time und es regnet. Ich habe eine seltsame Situation bei mir gerade und zwar, wenn ich aus dem einen Fenster rausschaue, ist es schön und sonnig und wenn ich auf der anderen Seite rausgucke, regnet es. Also quasi, wenn ich zur, ich glaube, das ist die Ostseite rausgucke. Nee, warte, das ist die Nordseite. Ja, nein, das ist die Südseite. Das ist die Südseite. Ah, ist doch egal. Himmelsrichtungen verlieren ihre Bedeutung, wenn man in einer Zelle ist, die rund ist. Auf jeden Fall, schön, dass ihr wieder am Start seid, hier bei einer neuen Ausgabe von Gstätten Time. Wenn ihr das hört, werde ich diese Folge wahrscheinlich, wenn ihr das hört, ist Dienstag. Ja? Ich zeichne das jetzt Montag auf. Weil ich tatsächlich, wenn ihr das hört, in London sein werde. Ich bin nämlich momentan auf dem Friends Fest, jawohl, weil, wie ihr sicherlich wisst, Comedy Central hat ja jetzt Friends im Programm. Täglich kann man Friends gucken. Wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und die haben mich eingeladen, dass ich mal nach London fliege. Die haben dann nämlich das Friends Fest in London am Start und da findet man zum Beispiel das Apartment von Ross und Monica und Chandler und Joey und so. Also die haben da quasi das Set aufgebaut und ich glaube sogar das Café. Central Perk oder wie das heißt, haben die da aufgebaut. Also da habe ich mega Bock drauf. Aber wie gesagt, heute ist erst Montag, der 24. September, an dem ich das aufzeichne. Der Podcast erscheint am Dienstag, dem 25. September. Also ja, meine Fresse, das war der komplizierteste Anfang, den ich je hatte. Warum kann man nicht einfach einen Podcast beginnen, oder? Es ist doch die einfache Welt, nach denen sich so viele Menschen mittlerweile sehnen. Und aber damit kann ich leider nicht wirklich bieten. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die bei den Shows waren, die in Hagen am Start waren, ja, die letzte Woche Hamburg, habe ich schon gesagt, jawohl, dann alle Menschen in Dortmund bei der Museumsnacht, es war sensationell und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, in Hanau im Amphitheater, vielen Dank an alle, die da waren, es wurde dann zum Schluss doch noch ein bisschen kühl, weil das Amphitheater ist direkt am Main gebaut und da zieht's dann doch schon ordentlich her und dann wird's auch auf jeden Fall richtig kalt und ich hätte nicht gedacht, dass wir mal in so einer großen Location da auftreten werden, weil ins Amphitheater passen halt dann doch 1200 Leute rein. Uiuiuiuiuiui. Und das war auf jeden Fall schon eine geile Sache. Diese Woche bin ich in Lingen, da sind wir auch schon ausverkauft, vielen herzlichen Dank, wird eine geile Show und am Tag darauf bin ich in Münster im Cup 8. Da wird es auch langsam eng mit den Karten. Ich nutze jetzt einfach mal die Chance, um über ein Thema zu reden, was wirklich ganz viele, wo ich in letzter Zeit häufig drauf angesprochen werde. Und zwar kommen dann immer wieder Leute zu mir bei Autogrammstunden, es sind nicht viele, immer nur so 2, 3 und sagen dann so, hey, wieso? Na, so kommen die nicht. Die fragen halt ganz normal, du, Maxi, schade, dass ich schon so viele Sachen von YouTube kannte aus deinem Programm. Und dann frage ich immer konkret nach, weil ich mich interessiert das ja, wie viele Nummern kanntest du denn? Und dann sagen die, ja, meine Call of Duty Nummer, die Reh-Nummer und dann, ja, die Selfie-Nummer. Dann sagen sie halt irgendwie meistens so 2, 3 Nummern. Und dann sage ich, ja gut, das sind halt dann 15 Minuten Programm, wenn du sie komplett aneinander hängst, so. Und deswegen, da liefen ja, aber die McRib-Nummer hast du auch gemacht. Ja, aber die habe ich in einem neuen Kontext und alles. Und worauf ich hinaus will, ich kann absolut verstehen, wenn man irgendwo live bei einem Comedian ist und der guckt da und dann guckt man sich das an und dann fängt er an und er beginnt sich ganz langsam und zart den Nippel zu reiben. Man selber fängt im Publikum an, ein bisschen zu sabbern. Man guckt seinen Nachbarn tief in die Augen und weiß, es wird eine erotische Nacht. Aber man hat das halt auch schon auf YouTube gesehen. Jetzt, meine Haltung ist ja da wie folgt. Ich versuche wirklich in einem recht großen Tempo die Nummern auszutauschen. Aber das Problem ist, erstmal dauert es eine Zeit, bis du eine Nummer wirklich gut hast. Weil eine Stand-up-Nummer. Alter, schreib mal eine. Mach einfach, schreib einfach mal eine gute 5-Minuten-Nummer, ja? Macht das einfach mal. Guckt euch mal eine Bühne an und geht da mal hin und probiert das einfach mal aus, ja? Und deswegen, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Was ich sagen will ist, wenn ihr zu mir live in die Show wollt, ich finde das mega geil, dass meine YouTube-Videos so durch die Decke gehen und dass das so gefragt ist bei euch und dass ihr da so Bock drauf habt, aber wirklich dosiert euren Maxi Stettenbauer Konsum. Ich glaube gar nicht, dass ich das sage, ja, weil wenn ihr alles auf, wenn ihr einfach das komplette Werk vorher abhört, ja, dann kann es sein, dass ihr so 20 Minuten schon kennt aus einem 2-stündigen Programm. Und ja, deswegen wollte ich das einfach nur mal kurz an der Stelle ansprechen, weil Leute mir wirklich Betrug vorwerfen. Und ich so, Leute, das hat nichts mit Betrug zu tun. Das ist ein Problem, mit dem alle Komiker zu kämpfen haben, ja. Alle deutschen Comedians, die jetzt gerade so über YouTube ein bisschen bekannter werden, haben mit diesem Problem zu kämpfen. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so krass, weil meistens werden diese YouTube-Videos nicht von uns selber hochgeladen, sondern von Produktionsfirmen, ja, oder Fernsehaufzeichnungen. Das heißt, von diesen ganzen Klicks, die da stattfinden, ja, die da passieren, da kriegen wir original gar nichts, okay? So, jetzt bin ich da natürlich auch noch ein spezieller Fall. Ich habe mein komplettes Solo-Programm, ist auf YouTube, mein letztes Maxipedia. Und da kann man natürlich immer diskutieren, ist ja klar. Ne? Deswegen bin ich da auch immer vorsichtig und bin da auch sehr diplomatisch. Und eigentlich bin ich da auch relativ liberal, würde ich mal sagen. Aber wir müssen uns halt da auch im Klaren sein. Das liegt dann auch ein bisschen in eurer Verantwortung, wenn ihr einen Künstler feiert, ja, dass ihr dann alles auf YouTube runtersuchtet und dann seht ihr vielleicht eine Nummer, die ihr schon von YouTube kennt, live, dann ist das halt in dem Moment so, ne? Also ich brauche halt auch eine Zeit. Zum Beispiel kann ich gewisse Nummern nicht so schnell rausnehmen, weil eine andere Nummer aus dem Programm drauf aufbaut und so weiter. Also so ein Programm, das sind ja nicht nur aneinandergereihte Witze irgendwann im besten Fall, sondern es ist ja ein roter Faden, der dann profitiert, also der dann einfach wächst und ein bisschen komplexer wird. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal anmerken, dass ich die Anmerkung, hey, einige Sachen, die du live spielst, kenne ich schon von YouTube, das kann ich verstehen, ja. Aber ich zum Beispiel, ich hab Louis C.K. live gesehen vor 5 Jahren, in San Francisco war das. Und der hat da halt original, ich weiß nicht, ob es Chewed Up war oder Hilarious, also sein zweites oder drittes Special, hat der da halt komplett nochmal gespielt. Und da kannte ich das auch, aber es war halt einfach zu kurzfristig, ne? Also das Special kam irgendwie vor 2 Monaten raus. Und Alter, wenn ich jetzt wüsste, dass mein Programm in einer Woche auf einem großen Sender läuft und das gucken dann 5 Millionen, ich übertreibe jetzt, 80 Millionen Leute und ich habe aber gleichzeitig eine Woche später noch eine ausverkaufte Halle mit 5000 Zuschauern, den Teufel werde ich tun, da was Neues zu machen, ja, weil das ist das Ding bei Comedy, die Leute wollen was Neues, aber ihr wollt halt auch was Geiles, ja, und beides gleichzeitig, das kann man halt nicht immer so schnell haben. Das heißt, es dauert einfach eine Zeit. Und natürlich gibt es so Genies wie Bill Burr und Louis C.K. Louis C.K., glaube ich, bevor er mit seinem Sexskandal da in der Versenkung verschwunden ist, hat irgendwie jede Woche irgendwie jedes Jahr ein neues 60-Minuten-Programm gemacht. Aber ihr müsst mal Folgendes sehen. Wenn ich was Neues ausprobieren will, ja, und Stand-Up entsteht auf der Bühne, okay, dann kann ich hier vielleicht in Köln, kann ich jeden Donnerstag hier zu Boing, das ist eine offene Bühne hier in Köln, Open Mic, wenn ihr mal in Köln seid, am Donnerstag, jeden Donnerstag, Kölner Klobwigplatz, geht da mal hin, im Kölner, so heißt die Bar, Und dann hat vielleicht ein professioneller Comedian in Deutschland, hat dann vielleicht, ich sag mal, 3 bis 4 Möglichkeiten unter der Woche mal was auszuprobieren, was nicht sein eigener Solo-Auftritt ist. In Berlin ist es mittlerweile ein bisschen besser. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, fast jeden Tag gibt es da irgendwie Open Mics, wo du was ausprobieren kannst. So ist es für einen Deutschen. Für einen US-Comedian wie einen Louis C.K. oder einen Bill Burr. Bill Burr wohnt in Los Angeles, aber ungefähr gleich. Der Louis C.K., der ruft einfach beim Comedy Cellar an, wo du jede Nacht 4 Shows hast. Jede Nacht 3 oder 4 Shows. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber du kannst allein im Comedy Cellar, wenn du ein Star-Comedian bist, wenn du willst, alleine in einem Club 10 Auftritte machen in der Woche. Wenn du ein Superstar bist, okay? Das ist jetzt nochmal natürlich ein schwieriger Vergleich, aber nur um euch mal zu sagen, was für ökonomische Unterschiede es auch gibt zwischen amerikanischer und deutscher Comedy. Ja? Das heißt, ich brauche, also man sagt immer Rundspielen in Deutschland. Wenn man einfach sagt, okay, man hat jetzt da 5 Minuten oder 10 Minuten, man hat da jetzt gewisse Nummern, die einfach eine gewisse Qualität haben, die haben eine gewisse Pointendichte, ne? Also 4 bis 6 Lacher in der Minute Minimum. Gutes Thema, gut aufgebaut. Man fühlt sich ja auch sicher damit. Das ist ja auch wichtig. Man muss sich ja auch selber mit dem Bit, mit dem Text wohlfühlen. Das ist wirklich ein unglaublicher. Man unterschätzt das total, weil das Endprodukt sieht immer total locker und total easy aus. Zum Beispiel dieses Set, was man momentan von mir sehen kann, was ich im Schweizer Fernsehen, Comedy aus dem Labor gespielt habe, was jetzt auf YouTube ist. Bitte, wenn ihr noch zu mir in die Show kommen wollt, guckt das bitte nicht, ja? Außer auf eigene Gefahr. Das ist ungefähr 6 Minuten oder 5 Minuten lang. Ich habe dafür für 5 Minuten gute Comedy, für 5 Minuten gute Stand-up-Comedy, 3 Monate gebraucht. 3 Monate ungefähr, bis es wirklich in der Version da ist, dass ich es mal vorzeigen kann. Ja? Und dann noch, die Nummer ist ja noch nicht fertig. Die wird in 3 Monaten nochmal anders aussehen. Dann wirst du nochmal eine andere Drehung kriegen und nochmal einen anderen Twist. Es ist nie fertig. Ja? Und deswegen werde ich dieses Thema jetzt einmal hier im Podcast ansprechen. Und dann auch nicht mehr, weil ich kann das wirklich verstehen, wenn Leute das sagen. Und es waren auch nicht unendlich viele, aber es waren halt jetzt 2, die mich konkret darauf angesprochen haben. Aber ihr seid meine Fans, ihr seid mein Publikum und ich respektiere euch und ich mach's ja nicht nur für mich, ich mach's ja auch für euch. Das ist ja auch wichtig. Wir müssen beide Spaß dran haben. Und deswegen sage ich euch das einfach. Ich bin wirklich ein sehr fleißiger Typ. Ja, das sage ich jetzt, ohne mir selber Honig ums Maul zu schmieren, auch wenn ich das gerade anscheinend tue. Aber ich bin relativ fix, was Material-Turnover angeht. Also Turnover, sprich altes Zeug wegwerfen und neue Sachen schreiben. Ja, nur das geht halt oftmals nicht so schnell. Ja, vor allem, bis es halt auch auf einem Level ist, dass ich sage, okay, das dürfen Sie jetzt hören. Das ist geil. Und ja, deswegen, ich dachte, ich wollte das euch nur sagen, dass es nicht angeht, dass man sich auf YouTube die ganzen Sachen anguckt und dann in die Live-Show kommt, dann erkennt man 3 Nummern wieder und dann sagt man, ja, ist ja voll der Betrug oder so, ja. Und deswegen, das ist auch so eine Sache, wo man, wo auch viele Kollegen so ein bisschen mit ihrem Latein am Ende sind, die kriegen auf YouTube irgendwie 1 Million Klicks oder so und das überträgt sich dann auch nicht auf die Ticketzahlen, ja. Das heißt, es gibt zwar Leute, die Comedy auf YouTube gucken und das total geil finden, aber dann halt auch nicht ins Live-Programm kommen, ja. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, aber es gibt viele Fälle, wo Comedians gute Reichweiten erzielen, aber die Leute einfach nicht live ins Theater rangehen. Und deswegen, es hat sich da so eine Haltung eingebürgert, die ich echt nicht cool finde. So, ne? Also, ich habe ja mein Programm als Pay What You Want angeboten und das hat auch mega geil funktioniert. Der beste Move eigentlich meiner Karriere. Aber dass da jetzt so eine Anspruchshaltung ist, ne? Dass es Leute gibt, die bewusst sagen, ich gucke Comedy nur auf YouTube und da habe ich alles umsonst und ja, dann habe ich da halt ein Problem, dann scheiße auf den Künstler, so, ne? Und deswegen bin ich wirklich am Überlegen, ob ich noch weitere Videos auf YouTube hochlade oder halt nicht mehr 5 Videos, sondern halt nur noch ein Video pro Quartal oder alle halbe Jahre oder so. Irgendwie einen Weg möchte ich da finden, weil ich will meine Arbeit beschützen und auf der anderen Seite will ich natürlich auch Menschen erreichen. Das ist ja dieser Konflikt. Das ist nämlich das Ding bei Comedy. Sobald du eine Pointe einmal gehört hast, ist sie alt und dann willst du was Neues, ja. Aber so ist es halt, ne? Also deswegen, Stand-Up-Comedian ist nicht wie ein Standard-YouTuber, der einfach irgendwie eine Scheiße fabrizieren kann, das einfach hochlädt und einfach, ja, einfach dann Geld zählt. Wobei, das ist jetzt sehr verknappt gesagt, ne? Das möchte ich auch an der Stelle nochmal klar sagen. Mir ist schon bewusst, dass YouTube auch mittlerweile echt ein Knochenjob geworden ist, so. Wie gesagt, mir war das wirklich nur ein Anliegen, das mal zu sagen, ohne eine konkrete Agenda oder so. Das ging mir gerade durch den Kopf. Es gibt noch ein anderes Ding, über was ich mit euch sprechen möchte. Und zwar guckt meine Frau momentan auf Netflix eine Serie, die heißt Pretty Little Liars. Und wenn ihr schon mal im Park unterwegs wart, und ihr seht einen fetten Haufen Hundescheiße, dann habt ihr alles gesehen, was es zu Pretty Little Liars zu sagen gibt. Naja gut, so hart ist es nicht. Das war ein bisschen zu hart. Aber das Ding ist halt, dass das wirklich es ist quasi Lindenstraße mit Mord und Totschlag. Alle sind mega gut gestylt. Alle sehen unfassbar gut aus. Die Mädels haben alle Smoky Eyes, alle, ja, geschminkt bis zum geht nicht mehr und immer top gestylt aus. Da war nochmal eine Folge, da hat eine Olle einen Autounfall gehabt, ja, und die liegt dann total geschminkt und aufgebrezelt auf dieser Liege vom Sanitäter und meine Frau sagt original: Meine Fresse, sogar beim Sterben sieht die geiler aus als ich. So, erstens, dem stimme ich nicht zu, ja. Aber zweitens, das macht halt die komplette Handlung unglaubwürdig, ne, für mich. Aber gut, ich beschwere mich jetzt über die Handlung von Pretty Little Liars und im nächsten Moment sage ich, ja, aber lass uns doch Mad Max gucken, das ist voll cool. Und dann meine Frau völlig zu Recht, ja, wieso, die fahren doch da nur im Kreis. Und ich so, ja, aber sie fahren schnell. Ich glaube, das ist halt wichtig, oder? Das gehört manchmal dazu, dass man Sachen guckt, die man selber scheiße findet, so, ne? Und das Coole ist ja auch, meine Frau sagt, das ist so eine Wegpenn-Serie, ne? Dass du halt einfach irgendwie da wegpennen kannst und dann verpennst du irgendwie, dann schläfst du auf dem Sofa ein. Und im Hintergrund geht die Sonne schon langsam unter und der Mond kommt hoch. Und dann verschwindet der Mond wieder und die Sonne kommt hoch. Der Hahn oben auf dem Turm kräht sich schon die Seele aus dem Leib. Und dann wirst du wach, hast 19 Folgen Pretty Little Liars verpasst. Und trotzdem kannst du der Handlung immer noch 1:1 folgen. So eine Serie ist das, ne? Wo einfach überhaupt gar nichts vorausgesetzt wird. Und ich finde es auch wirklich krass, dass das so einen Erfolg hat. Also ich hab das einfach mal kurz auf Instagram gepostet, dass ich Pretty Little Liars hatte, gucke und die Leute wirklich rasten komplett aus und stehen da total drauf. Wo ich wirklich total baff bin, dass ich nicht dachte, dass eine Serie, die einfach nur gesendeter Hirntumor ist, einfach so einen Erfolg hat. Ja? Aber ich bin dann tatsächlich auf den Geschmack gekommen. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach eine Zeit lang was guckt und eure eigenen Vorbehalte brechen so langsam weg und euer Niveau sinkt, aber ihr kriegt es nicht mit und auf einmal findet ihr es doch gut, ja? Naja, okay, reden wir über was, was ich gut finde. Ein paar Game Reviews. Ich wollte noch sagen, wie ich spieltechnisch momentan dastehe. Spider-Man, ich habe natürlich Spider-Man gezockt. Ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr angefasst, aber Spider-Man, klar, klasse Spiel. Ist nicht ganz so gut wie die Batman Arkham Games, wobei ich diesen Vergleich echt ein bisschen dämlich finde, weil Spider-Man ist Spider-Man und Batman ist Batman. Aber ich sag mal so, das, was Arkham Asylum für Batman ist, das ist jetzt Spider-Man für Spider-Man. Komische Formulierung. Und nein, also ich muss wirklich sagen, es war wirklich ein tolles Spiel, macht Spaß, das Schwingen ist richtig gut gemacht. Aber Leute, jetzt muss ich's raushauen. Das wilde Pony, ne, meine Wenigkeit, ist voll auf dem Destiny-Trip, Alter. Ich zock gerade Destiny 2, das Forsaken-Update. Ist wirklich so unfassbar gut geworden. Meine Güte. So, natürlich, vielleicht sind unter euch, für alle, die jetzt Destiny nicht kennen, ich hole euch gerne mit ins Boot. Destiny ist von Bungie. Bungie hat Halo gemacht für die Xbox, also ein Ego-Shooter. So, und jetzt gibt es ja Ego-Shooter und es gibt Ego-Shooter. Es gibt Ego-Shooter wie zum Beispiel Far Cry, Counter-Strike, wo man auf den ersten Blick denkt, die laufen einfach rum, ballern alle ab, ja, und werden von irgendwelchen Ägyptern abgezogen. So. Das stimmt. Aber, meine sehr verehrten Party-People und Party-People-Rinas, das sind die Damen, Bungie hat es immer irgendwie geschafft, dass sich das Spiel so perfekt anfühlt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ja, aber es ist einfach, es fühlt sich einfach geil an. Es fühlt sich einfach geil, bei Destiny Aliens abzuballern, ja. Das ist einfach alles so gut aufeinander abgestimmt. Das passt einfach. Keine Ahnung. Meine Damen, stellt euch vor, ihr zieht eine Leggings an, die perfekt passt. So, das war der, ja, das war der Gstettenbauerwitz mit dem, ja, das wird mein Durchbruch. So. Genau. Also, es fühlt sich einfach so richtig an. Destiny ist so fantastisch, ja. Und was Destiny so besonders macht, ist, weil es so massively Multiplayer Online-Rollenspiel-Elemente drin hat. Das heißt, du spielst das nie alleine, sondern da laufen halt noch andere Leute rum, ja. Und andere Leute mit Waffen, ja, die ballern dann auch Aliens ab, ne, und laufen dann rum und denken sich, oh, dieses Waffenschießen, das fühlt sich an wie Leggings anziehen, voll geil. Und du kannst mit anderen zusammen spielen. Es gibt einfach wahnsinnig viel zu tun, okay? Das Problem, was nämlich viele Spiele haben, ich rede immer noch mit euch, Ladies, ist nämlich, dass es einfach zu wenig zu tun gibt. Sprich, du erreichst das höchste Level, was im Fall von Destiny 2 Level 50 ist, und dann gibt es nichts mehr zu tun. Das war zum Beispiel ein Problem, was World of Warcraft auch immer hatte. Oder generell Online-Rollenspiele, der Endgame-Content. Endgame ist quasi, wenn du die höchste Stufe im Spiel erreicht hast, was machst du dann? Ja? Jetzt der erste Gedanke ist, ja, dann fängst du wieder von vorne an. Ja, aber das Problem ist, du willst ja die höchste Stufe haben, wo du die ganzen Waffen kriegst, die ganzen geilen Fähigkeiten, ja, wo dann wo du dann einfach, ja, durch die Spielwelt läufst und die Ladies alle schwach werden und denken, ist das etwa ein verzauberter Massenschamane mit Raid-Ausrüstung auf Stufe 499? Okay, ich habe keine Ahnung, ob das alles gestellt ist. Alle World of Warcraft-Geeks in meinem Publikum, sorry. Ich spiele WoW nicht oft genug, um genau zu wissen, was das jetzt genau ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, man will einfach dann, wenn man die höchste Stufe im Spiel erreicht hat, dann will man auch Herausforderungen auf dieser Stufe meistern. Und da gab es halt zu wenig zu tun bei Destiny 2. Und jetzt, Alter, Bungie hat halt jetzt einfach so viele Aktivitäten dazugefügt. Aber das Problem ist, einige Sachen sind halt auch künstlich in die Länge gezogen, ne? Also Zum Beispiel, wenn du eine Waffe auf die höchste Stufe bringen willst, ja, dann brauchst du sogenannte Meisterkerne oder wie die heißen, ja. Und diese Meisterkerne kriegst du erst, wenn du erst bei einem anderen wieder, wenn du da eine Aufgabe löst, damit der dir aber die Aufgabe gibt, musst du für den erst nochmal was anderes sammeln. Es ist ein ewiges stille Postspiel. Und ich kann verstehen, dass Bungie solche Ressourcenloops aufbaut, um das Spiel für Endgame-Zocker langfristig interessant zu halten. Aber Freunde, ich habe eine... Wenn ich jetzt sagen würde, Leute, ich will jetzt alles in Destiny schaffen, was es gibt, müsste ich meine komplette Tour absagen. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will das nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. So, ein anderes Spiel. Gehen wir nochmal die ganzen Games durch, die ich gerade daddel. Ja, ich bin tatsächlich Dragon Quest. Jawohl, Dragon Quest 11, glaube ich. Warte mal, ich muss mal kurz auf die Verpackung gucken. Ich habe es mir gar nicht. Nein, ich habe es mir gar nicht. Ich habe es mir gar nicht gekauft. Ich habe es geklaut. Nee, ich habe es mir runtergeladen. Ich glaube, es ist Dragon Quest. Das neue Dragon Quest auf jeden Fall. Habe ich auch kurz angezockt. Ist ein ganz klassisches Rollenspiel. Also, wenn man sich mit Rollenspielen ein bisschen auskennt, es ist wirklich das Vanilleeis unter den Rollenspielen, okay? Es ist sehr simpel und ich bin wirklich noch nicht weit genug, als dass ich irgendwas dazu sagen kann. Das war jetzt auch komplett sinnlos, oder? Da fange ich einfach ein Thema an, Dragon Quest, und erzähle nicht mal was drüber. Mein Gott, ich muss mir echt mal überlegen, wie ich das hier strukturiere. Das Ding ist, ich will es gar nicht strukturieren, ja? Das ist mein Podcast und da kann ich halt das so machen, wie ich will, weil das Ding ist, du hast ja nirgendwo mehr Leute, die einfach mal sagen, was sie denken. Das hast du ja fast nirgendwo mehr, ne? Im Fernsehen lesen sie alle vom Prompter ab. Die Politiker checken alles erstmal von ihrem, lassen alles erstmal von Studien ab. Decken, bevor sie irgendwas sagen. Und ich glaube, wir haben das gar nicht. Und sogar die YouTuber, ne? Jetzt bin ich wieder bei den YouTubern. Die kriegen bei mir auch schon momentan ein bisschen zu viel Hate ab, muss ich gestehen. Bei denen merkst du auch schon so, dass es so eine authentisch gespielte Art gibt. Ja, aber gut, das ist egal. Auf jeden Fall wollte ich nur mal Danke sagen, dass ihr so die Treue hält, dass ihr so am Start seid. Und weil es macht wirklich unglaublichen Spaß momentan, wirklich. Also das ist einfach toll, dass man Menschen hat, die sich für die Arbeit eines Künstlers interessieren. Weil das darf nicht, das hat nicht jeder, das muss man auch mal sagen, ja. Ich habe neulich mal wieder, war ich wieder bei einem Künstlertreff hier in Köln und das ist so im Art-Theater hier in Köln. Und da treffen sich ab und zu Künstler, meistens zu Kunst gegen Bares, was immer jeden Montag stattfindet. Und dann redet man da so mit Künstlern, ne? Irgendwie Leute, die, weißt du, das Ding ist, wenn dein Herz für eine Kunstform schlägt, sei es Pantomime oder Parodie oder Travestie oder so, das hat in der Gesellschaft einfach nicht so einen Markt wie Stand-Up-Comedy. Stand-Up-Comedy hat halt momentan auch einfach das Glück, dass es gerade durch YouTube wieder so eine Renaissance erlebt, ja, dass ganz viele junge Menschen das Thema deutsche Stand-Up-Comedy für sich entdecken durch YouTube, ja, und das einfach, Stand-Up-Comedy ist als Kunstform einfach auch populär, ja, da geht's um Lachen und oh, witzig und so, ne, das lässt sich leichter verkaufen als jetzt eine subversive Parodie auf der Blockflöte aufs indische Kastensystem, weißt du? Das ist nicht so geil, ne? Ich hab mal einen gesehen auf der Bühne, der hat indischen Jazz gemacht mit Gitarreneinlagen. Ja, genauso habe ich auch geguckt wie ihr gerade. Und das war unglaublich weird und total interessant und sperrig und die Hütte ist komplett ausgerastet, weil das was Neues war, ja? Und deswegen, ich appreciate Weirdness, ja, ich mag das, wenn einer gut weird ist und deswegen, wenn ich mich mit anderen Künstlern so unterhalte und die mir dann erzählen so, ja, ich hatte da neulich einen Auftritt vor 11 Leuten und das war so geil und das hat so Spaß gemacht und da stehe ich dann immer so, Alter, fetten Respekt, Mann, einfach nur fetten Respekt, fetten Respekt. Das ist einfach, ja, natürlich, 11 Leute, so, aber wenn einer seine Kunst so liebt, dass er trotzdem hochgeht, ja, das respektiere ich, ey, das ist richtig geil. Klar, natürlich, im Moment ist es nicht geil und natürlich will man eigentlich 50.000 Leute haben, aber ihr wisst, was ich meine. Da geht es einfach nur darum, so, jawohl, ne? Man kann sich aussuchen, auf was man sich fokussiert. Und der Typ, der indischen Jazz macht, der weiß halt, dass er damit in Deutschland wahrscheinlich jetzt nicht bei DSDS auflaufen wird oder das Supertalent gewinnen wird. Oder wer weiß. Aber der findet es einfach geil. Und das bewundere ich. Wenn Menschen wirklich einfach so ihr Ding machen und cool bleiben und da einfach was wirklich Cooles fürs Publikum machen. Und ja, deswegen, ich weiß das wirklich zu schätzen, dass ihr mir eure Zeit gebt. Und ja, gut, ich mache mich mal wieder vom Acker. Wenn ihr das hört, folgt mir auf Instagram und auf Facebook, macht ihr wahrscheinlich eh. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche und dann erzähle ich euch ein bisschen was übers Friends Fest in London. Alles klar? Haut rein, lasst euch nicht verarschen. Bis dann.